Finance al dente, der Finanzpodcast der DWS.
Schau Finanzragazzi, schau Enzo.
Hi.
Schön, dich zu sehen. Mensch, das Jahr hat gerade erst angefangen und schon kommen die Nachrichten rein, bam, bam, bam. Ich dachte eigentlich, wir reden jetzt über den Ausblick ganz in Ruhe und vielleicht über unsere Neujahrsvorsätze, aber dann haben wir schon das Stichwort Venezuela, Iran, Grönland. Und während wir hier aufnehmen, treffen sich die Top-Politiker und Wirtschaftsbosse in Davos zum Weltwirtschaftsforum und auch das beherrscht die Schlagzeilen. Gib uns doch mal eine Einschätzung, also wie reagieren die Märkte und ist es wirklich was, was für die Wirtschaft eine Bedeutung hat?
Ja, erstmal hast du absolut recht. Das Jahr war, ich sag mal, sehr ereignisreich, dafür, dass es gerade mal 2,5 Wochen sind.
Ja, der Januar ist noch nicht mal rum, ne?
Und es ist also, ich glaube, man muss, um das einzuordnen, sich ein paar Dinge überlegen. Also zum einen gibt es natürlich diesen längerfristigen Zyklus. Da gibt es einige Themen, die der Markt derzeit nicht so richtig bearbeitet, aber die so über dem Markt hängen.
Was ist das?
Und das sind zum Beispiel Staatsschulden.
Okay.
Also wir haben im Endeffekt im Durchschnitt über 100% des Bruttoinlandsprodukts an Staatsschulden in der entwickelten Welt. Das ist sehr, sehr hoch.
Okay.
Wir haben zum anderen natürlich so Themen wie Geopolitik. Wir haben gerade gehört Venezuela, wir haben gehört Mittlerer Osten. Wir haben jetzt auch Themen zu Grönland etc. etc. Und das ist natürlich schon eine Sache, die der Markt noch nicht so genau weiß, wie preist er diese Unsicherheit ein. Das Wichtige ist aber, und darauf schauen wir, wenn man sich die nächsten 12 bis 24 Monate anschaut, ist eigentlich der Business-Zyklus, der Geschäftszyklus. Also wie läuft die Konjunktur weiter? Was machen die Zinsen? Und wenn man da drauf schaut, muss man sagen, da sehen wir einfach Wachstum akzeleriert.
Okay.
Wir sehen, Staaten geben mehr Geld aus in Deutschland. Wir haben Big Beautiful Bill in den USA. Das treibt die Wirtschaft auch. Und das Letzte ist, wir haben Zentralbanken, die zumindest in den USA weiter Zinsen senken werden. Und eigentlich das ist extrem gut für den Zyklus. Und damit glauben wir, dass das Momentum im Markt noch nicht zu stoppen ist. Ich dachte, als letzten Punkt,
ja.
Historisch gesehen werden normalerweise Bullenmärkte von Rezessionen gestoppt. Die sehen wir jetzt erstmal nicht.
Die sehen wir nicht. Und das heißt also, Geopolitik spielt zwar schon eine Rolle, man kann kurzfristig auch Schwankungen sehen, aber in unserer Langfristperspektive jetzt für dieses Jahr, würdest du sagen, haben wir genug Faktoren, die den Markt, ich sag mal, stützen könnten.
Genau.
Ja?
Wir sagen ja immer, Geopolitik, irgendwo muss es dann in die Wirtschaft oder in die Unternehmensgewinne fließen. Früher war das, der Ölpreis zum Beispiel war einer dieser Transmissionsriemen, wo man gesagt hat, Ölpreis kommt, steigt, löst Rezession aus.
Das ist aber nicht mehr so, oder? Weil das ist so ein bisschen mein Erleben. Früher hieß es immer Ölpreis oder dann hast du jetzt auch Iran, ne? Oh Gott, dann kann der Ölpreis durch die Decke schießen, das ist schlecht für die Wirtschaft. Aber spielt das jetzt gar keine Rolle mehr? Haben wir da andere Treiber, wo du sagst, das ist für die Märkte viel mehr entscheidend, als was ein Barrel Öl kostet heutzutage?
Ja, ich glaube einfach, die Marktstruktur auf der Ölseite ist komplett anders. Wir haben eher ein Überangebot an Öl. Die Nachfrage wird natürlich über die Zeit eher fallen strukturell. Mhm. Und damit ist diese Angebotsseite, wenn sie beeinträchtigt wird, eben nicht mehr so groß. Wir haben auch die USA als großen Player jetzt, den wir vorher nicht hatten. Und damit sieht man, dass der Preis trotz Iran, trotz Venezuela, der Ölpreis eigentlich wenig tut und sogar eher schwächelt. Vielleicht sind Chips das neue Öl im Sinne
also
von Geopolitik,
und sowas,
Halbleiter,
ja?
Semis. Okay. Einfach nur, weil das wäre natürlich ein Riesenproblem. Also wir gucken uns schon an, sind irgendwie Supply Chains betroffen. Das wäre nochmal ein Transmissionsriemen. Das heißt, am Ende gucken wir immer, wann hat ein geopolitisches Event wirklich Einfluss auf die Konjunktur und auf Unternehmensgewinne. Und dann wird es schon schwierig. Und wie gesagt, früher war der Ölpreis so ein typischer Weg, auch mal eine Rezession auszulösen. Sehen wir jetzt beim Ölpreis eher weniger. Und damit hat auch diese Themen im Mittleren Osten nicht mehr diesen starken Einfluss.
Sind dann politisch schlecht und...
Man muss aber sagen, und wir haben ja jetzt auch die letzten zwei Tage mal Japan gesehen, ja, dann gibt es dann doch so Momente, in denen man sagt, oh, Überverschuldung, da läuft...
Nimm uns da mal kurz rein. Für dich ist das ein klares Thema. Ich habe das ehrlicherweise nur so ein bisschen am Rande mitgehört, hier im Haus. Was ist da los?
Ja, also Japan ist hochverschuldetes Land, ja, wenn man das misst am Bruttoinlandsprodukt, über 200%. Und was da passiert ist, man stellt sich auch die Frage, okay, wie nachhaltig ist das? Jetzt hat man es erstmal ein bisschen wieder Inflation, das heißt, die Zinsen steigen. Und normalerweise sind die Staatsschulden, es werden gehalten von Inländern. Und gerade langlaufende Staatsschulden wurden gehalten von Versicherungen in Japan. Und was da einfach passiert ist, es soll jetzt eine neue Wahl geben. die neue Premierministerin möchte halt, die ist Vertreter des Abenomics, also will etwas mehr Geld ausgeben, ja, um die Wirtschaft zu stimulieren. Und dieses mehr Geld ausgeben, dann gab es eine Auktion einer 20-jährigen Anleihe, die nicht so gut gelaufen ist. Und auf einmal preist der Markt dann doch ein, huch, Moment mal, es sind eigentlich ziemlich viele Schulden unterwegs,
ja,
und wir haben irgendwie weniger Nachfrage. Und auf einmal steigen Zinsen. Und zwar ziemlich heftig.
Okay.
Und das ist eine Art von Volatilität, die wir schon sehen werden. Jetzt ist heute wieder, beruhigt sich die Lage wieder. Man sieht aber, dass der ganze Anleihenmarkt da schon ein bisschen betroffen war. Und das werden wir immer wieder sehen, so diese Momente, in denen man sagt, ach, Moment, hier passiert doch was. So ein bisschen Disziplinieren des Marktes, Disziplinieren auch der Regierung. Das, glaube ich, werden wir öfter sehen. Aber wir glauben nicht, dass es eine Trendumkehr ist.
Okay.
Wir bleiben dabei. Die Konjunktur und der Geschäftszyklus ist so unterstützend, dass wir nicht sehen, dass dieses Momentum gebrochen werden wird.
Okay. Wenn du sagst Konjunktur, du hattest ja gerade auch schon Stichwort USA, Big Beautiful Bill genannt. Wir haben ja in Deutschland speziell Infrastrukturpakete, ne, Investitionspakete. Da ist letztes Jahr viel drüber geredet worden. Europa an sich will sich positionieren. Ich meine, wir haben ja auch hier in der DWS gesagt, Gateway to Europe, also Europa spielt eine wichtige Rolle. Sieht man das jetzt mittlerweile auch in Konjunkturzahlen, in Wirtschaftsdaten? Wie ist das da? Wie ist da das Jahr auch gestartet?
Ja, also man sieht es definitiv. Man darf ja nicht unterschätzen. Und das, ich habe vielen Kunden gerade in Ausland das immer wieder erklärt. Wir hatten ja eine vorläufige Haushaltsführung bis Ende September. Mhm. Das heißt, eigentlich ging es so wirklich erst los im Oktober.
Okay.
Und man sieht jetzt auch, im Endeffekt, wenn man sich die Zahlen anschaut, also die Aufträge sind höher. Man sieht in der Produktion, dass da gerade, was Waffen und Defense angeht, da sehen wir jetzt auch höhere Zahlen. Und das sieht man dann auch dann logischerweise in den Wachstumszahlen, die wir jetzt auch erwarten. Und also, was wir gesagt haben, trifft zu, es wird jetzt auch Geld ausgegeben, es wird definitiv das Wachstum in Deutschland und damit auch in Europa für die nächsten sicherlich 12 bis 18 Monate treiben, vielleicht auch 24 Monate. Bedeutet aber trotzdem, wir brauchen weiterhin strukturelle Reformen, damit einfach das Potenzialwachstum hochgeht in Deutschland. Wir glauben, das ist ungefähr bei 0,5%.
Okay.
Ist das Potenzialwachstum. Jetzt erwarten wir natürlich nächstes Jahr.
Das dürfte mehr werden, ne?
Ja. Ja, eher das Dreifache.
Ja.
Aber das ist halt nicht langfristig, wenn wir nicht schaffen, Strukturreformen in Deutschland durchzuführen und in Europa.
Ja, genau. Da wollte ich nämlich nochmal drauf kommen. Du hattest ja in einem anderen Podcast auch schon mal gesagt, den europäischen Markt zu harmonisieren. Ist das ein Thema für dieses Jahr? Also auch zum Thema, ich kann einfacher anlegen, der Markt ist einfacher zu, im Englischen würde man sagen Entry Hurdle, ne? Also ich komme einfacher als Investor in den europäischen Markt rein. Siehst du da Tendenzen?
Absolut. Also die Europäische Union spricht ja über diese SIU, Savings and Investments Union.
Ja.
Wir hatten jetzt auch erst vor zwei Tagen ein Finanzministertreffen, in dem auch nochmal gesprochen wurde, wie Deutschland und Frankreich zusammen ein paar Hürden runternehmen. Und da geht es wirklich darum, am Ende sind wir immer noch einzelne Länder mit einzelnen Hürden, mit eigenen Steuergesetzen, mit eigenen Regularien. Und das muss vereinfacht werden. Und da passiert auch sehr viel. Also ein Beispiel, man wird auch überlegen, dass man es Versicherungsunternehmen einfacher macht, in Startups zu investieren.
Mhm.
Einfacher macht, überhaupt in Aktien zu investieren. Wir reden jetzt auch über eine Pensionsreform in Deutschland, die sollte dazu führen, dass wir mehr Geld, also wir sind große Sparer in Europa, aber keine großen Investoren.
Ja.
Ja. Und ich glaube, das muss geändert werden, weil diese Investments, wenn die nach Europa fließen, das fördert natürlich Innovation, das fördert Wirtschaftskraft und das kreiert langfristig einfach einen Mehrwert. Und da passiert sehr viel.
Dann haben wir ja auch immer über künstliche Intelligenz gesprochen.
Ja.
Also das Thema, das Boom-Thema des letzten Jahres. Ist das auch das Boom-Thema für 2026? Also ist KI weiter King?
Also ich glaube, wir haben ja, um nochmal zusammenzufassen, wir haben ja letztes Mal schon kurz darüber gesprochen. Unsere Meinung ist ja, die Konjunktur ist weiterhin sehr positiv, Zinsen in den USA kommen runter. Das ist grundsätzlich erstmal gut für Märkte. Und dann ist die Frage, was läuft denn in den Märkten?
Mhm.
Und KI ist und bleibt eins der Kernthemen. Das kann aber das große Aber. Aber es ist nicht mehr das große Thema in der Breite. Man muss verstehen, in welchen Segmenten und in welchen Titeln ist man unterwegs.
Okay.
Also man hat es sehr gut Ende letzten Jahres gesehen, es war ja immer OpenAI und ChatGPT und OpenAI und das ganze Ökosystem und OpenAI ist sehr, sehr gut gelaufen. Und auf einmal war Gemini das beste KI-Modell und alles hat sich dann gedreht und man hat richtige Rotation gesehen. Man hat es bei anderen Titeln gesehen, die sehr viel investieren, aber man nicht so genau weiß,
warum?
Okay, wie schaffen die dann eigentlich? Also der Markt ist schon noch rational. Wir reden ja immer von diesem rationalen Überschwang. Mhm. Und man sieht schon, es wird Gewinner geben, es wird auch Verlierer geben. Und jetzt muss man eben genau verstehen, wie spielt man dieses Thema KI. Man kann es ja über Versorger spielen, also man wird sehr viel Strom brauchen. Man sieht, wenn man sich Commodities anschaut, also wenn man sich schaut, außer Gold sind ja auch andere sehr, sehr gut gelaufen auf dieser Basis. Mhm. Man braucht Chips. Man braucht zum Beispiel auch Memory-Chips. Also man sieht, in Südkorea sind einige Unternehmen sehr, sehr gut gelaufen. Also es geht eher jetzt darum, wo sind die Bottlenecks? Also wo sind im Endeffekt die Engpässe in der Supply Chain? Und das wird, glaube ich, wichtiger. Das heißt, wir erwarten mehr Volatilität und man muss schon wissen, in welchen Segmenten der KI unterwegs ist. Dieses Breite geht nicht mehr.
Okay. Damit sind wir ja auch schon komplett im Thema Aktienmarkt drin, Aktienmarktausblick, also zum einen mal Regionen, aber auch verschiedene Sub-Asset-Klassen. Wo siehst du für dieses Jahr gute Chancen und wo siehst du aber auch Risiken, die man einfach als Anleger im Auge haben sollte, wenn wir über das Thema Aktien sprechen?
Also ich glaube, das wird einfach ein Jahr, in dem sich, also wir erwarten ja eine Verbreiterung der Gewinne. Die letzten Jahre war es ja, ging es im Endeffekt um die glorreichen Sieben. Mhm. Das war's. Wenn man sich aber letztes Jahr anschaut zum Beispiel, haben nur 2 der 7 Unternehmen haben den S&P outperformed. Mhm. Und wenn wir uns dieses Jahr anschauen, sehen wir wieder, nur 2 der 7 sind überhaupt im Plus.
Okay.
Das heißt, es wird, wie ich schon gesagt habe, nicht mehr so einfach zu sagen, man kauft einfach die großen Titel, die mit KI zu tun haben und das wird schon
und irgendwie laufen.
Sondern man muss sich eben, wie gesagt, schon anschauen, was nimmt man auf. Das Zweite ist, wir bleiben dabei, wir müssen uns diversifizieren. Wir glauben, dass Gewinne sich verbreitern werden, sowohl was regionale Themen angeht, aber auch über Sektoren hinweg. Und wir sprechen da weiterhin über Banken, die sehr gut laufen werden. Wir finden Europa sehr gut, also gerade dieses Europa für Europa. Mhm. Also was sind Unternehmen, die auch wirklich den Großteil ihres Umsatzes in Europa machen und sozusagen von den Fiskalpaketen profitieren werden. Das ist auch sicherlich ein gutes Thema. Und ich meine, man hat eins gesehen, Verteidigung ist mittlerweile sehr, sehr gut gelaufen, weil es immer so eine Art Absicherung im Portfolio. Das heißt, ein gewissen Maß an Absicherung sollte man haben, weil wenn man sich die ersten Tage im Januar anschaut, sind die natürlich extrem gut gelaufen. Aber wir sehen auch andere Themen, also Segmente wie Goldminen. Ja, okay. Wenn natürlich Gold läuft, laufen natürlich
auch Muss auch Gold befördert werden, gegebenenfalls.
Und die haben natürlich einen super hohen Operational Leverage. Also es gibt durchaus einige Themen, aber wie man schon hört, man muss sich breiter aufstellen dieses Jahr und verstehen, was sind so eigentlich die Kerndebatten, die man da machen kann.
Okay, jetzt haben wir ja schon ganz viel über Aktien geredet. Wie ist denn da deiner Einschätzung nach die Pasta-Garstufe? Ich rufe noch mal kurz in Erinnerung. Wir haben roh, al dente oder, wenn wir sagen, das Thema ist eigentlich schon durch, verkocht. Wie siehst du das also für Aktien?
Also den Aktienmarkt sehe ich al dente, in dem Sinne, dass wir erwarten weiterhin gute Renditen. Dieses Jahr aber sicherlich ein etwas anderes Jahr als letztes Jahr. Da muss man halt eben schauen, wie man sich breiter aufstellt und wie man da diversifiziert. Von daher, wie gesagt, bleiben wir positiv, aber noch nicht roh, weil wir sehen jetzt kein super überdurchschnittliches Jahr und wir sehen durchaus auch hier und da mal Volatilität.
Okay, und wie du aber auch schon am Anfang gesagt hast, wir sehen auch noch keine Rezession um die Ecke, also auch noch keine Angst vor einem schwachen Markt, oder?
Genau, nee, wir können ja auch mal das Thema, also immer eine Frage ist, was ist eigentlich, sind wir in einer KI-Blase? Ist der Markt nicht heiß gelaufen?
Genau, die Frage so kommt Frage, ja gerne
immer wieder. Mal, und ich glaube, wir gucken uns da, wir gucken uns da viele Dinge an, aber ich würde es mal auf 3 Themen vielleicht fokussieren. Das eine sind Bewertungen. Mhm. Sind Bewertungen hochhistorisch? Ja, Bewertungen sind absolut hoch. Aber auch da sagen wir immer, Bewertungen werden normalerweise verändern sich, wenn sich das Momentum in der Konjunktur verändert.
Ja.
Also hoch, aber auch nicht historisch gesehen nicht am höchsten Level. Also wir sind noch zum Beispiel weg von der Internetblase. Da waren wir deutlich höher in Bewertungen. Aber sicherlich sehr hoch. Das zweite ist Überkapazitäten. Also wenn man sich anschaut, wird was einfach zu viel produziert, sind Investitionen irgendwo reingegangen, wo es eigentlich gar keine Nachfrage gibt.
Ja.
Beispiel ist immer Glasfaser in 99, 2000. Da wurde nur 7% von genutzt.
Oh, okay.
Auch das sehen wir nicht, weil es wird zwar viel in Datenzentren investiert, Aber wenn man sich die großen Cloud-Provider anhört, die haben alle ein Problem, die Nachfrage noch zu füllen. Also der Backlog geht eher hoch und nicht runter.
Das hört man ja auch bei vielen Themen, dass es irgendwie eher Lieferschwierigkeiten gibt, als dass die Lagerbestände überfüllt sind.
Genau. Also das heißt, wir sehen eigentlich da kein großes Thema. Und das Letzte, was man normalerweise sieht, ist, man verschuldet sich sehr stark. Also es gibt so ein Leverage, also um diese Investitionen zu tätigen. Und auch hier muss man ehrlicherweise sagen, die Unternehmen, die den Großteil der Investitionen stemmen, haben einen sehr hohen Cashflow, machen das nicht so stark schuldenbasiert. Es gibt so die ersten Anzeichen dafür. Also es gibt so ein paar Deals von Einzelnen und Großunternehmen, wo man sagt, ah, das ist nicht so schön, weil es ist dann nicht auf der Bilanz. Und also da gibt es schon so erste Anzeichen für, aber weit weg von besorgniserregenden Momenten. Das heißt, insgesamt würde ich sagen, ist die Ampel insgesamt noch auf grün.
Gut.
Aber, und deswegen, wir sagen ja, sprechen wir von Überschwang, man kann schon in allen drei Bereichen und besonders in natürlich einer Bewertung einen gewissen Überschwang sehen. Mhm. Was bedeutet, sollte der Geschäftszyklus mal drehen, muss man schon sehr genau gucken.
Aber das tun wir ja auch und da reden wir ja dann hier auch drüber.
Richtig.
Super. Dann komme ich zum nächsten Punkt. Letztes Jahr haben Anleihen eine Renaissance erlebt.
Ja.
Wir haben es vorhin kurz mit Japan gestreift, da war es jetzt gerade ein bisschen unruhig. Aber lohnt es sich da auch wieder zu investieren, überhaupt mal zu investieren, sich mal Anleihen anzugucken? Und welche Faktoren können das begünstigen dieses Jahr oder welche Faktoren sind auch ein Risikofaktor für dich?
Also ich glaube, Anleihen ist ja so ein sehr guter Stabilisator auch in einem Portfolio. Und wenn man sich mal gerade Bärenmärkte der Vergangenheit anschaut, ist es, was funktioniert normalerweise Anleihen, oftmals Staatsanleihen. Dementsprechend ist es eine absolut wichtige Beimischung. Zusätzlich gibt es auch vernünftigen Zins. Mhm. Wir haben ja die letzten 10 Jahre eigentlich fast gar keinen Zins bekommen auf Staatsanleihen oder auf Unternehmensanleihen. Dementsprechend glauben wir, gehört es absolut dazu. Wir mögen auch Unternehmensanleihen mit hoher Bonität, besonders in Europa, hat ein paar Vorteile. Man hat jetzt kein Währungsrisiko. Wir haben ja gesehen, was letztes Jahr Währungsrisiko doch machen kann. Ja, das heißt, weniger Währungsrisiko, die Unternehmen sind noch sehr solide, haben niedrige Verschuldungsquoten. Mittlerweile ist der Spread, also dass man sozusagen unternehmensspezifisch als fürs Risiko bekommt, halt schon sehr, sehr niedrig. Deswegen glauben wir nicht, dass er sich stark bewegt. Aber insgesamt ist die Rendite weiterhin vom Vorteil. Und wir sehen mittlerweile auch eine Erweiterung des Angebots von Anleihen in Europa. Also wir haben jetzt viele der auch teilweise der Tech-Unternehmen gesehen, die nach Europa gekommen sind und Anleihen emittiert haben. Und damit hat man auch größere Anlagemöglichkeiten. Okay. Dementsprechend bleiben wir da positiv, einfach nur, weil die Rendite, die man, laufende Rendite, sehr attraktiv ist.
Ja, und wenn man ein bisschen konservativer ist, ist es natürlich auch ein guter Risikodiversifikator.
Absolut.
Weil du halt dann nicht nur Aktien, sondern du auch mittlerweile tatsächlich mit Anleihen wieder ein bisschen Ertrag generieren kannst in deinem Depot.
Also im Sinne der Diversifikation und Stabilisierung des Portfolios sicherlich ein wichtiger Anteil.
Okay. Und dann noch mal kurz und knackig, wie siehst du das denn für das Thema Anleihen, die Pasta-Garstufe?
Den machen wir auch al dente, weil wie gesagt, mittlerweile sind die schon ziemlich gut gelaufen, aber wir glauben, dass das eine sehr solide, gerade bei den mittleren Laufzeiten, eine sehr solide Anlage ist, die auch ins Portfolio gehört.
Gut, dann wäre meine letzte Frage, da gucke ich mit großem Erstaunen drauf, es geht von All-Time-High zu All-Time-High, der Goldpreis.
Ja.
So, klar, Gold ist ein Risikodiversifikator, aber hört das auch nochmal auf oder was ist da deine Einschätzung?
Also es gibt einen strukturellen Trend bei Gold, der ist weiter intakt. Und natürlich ist jetzt Gold sehr stark gelaufen. Man muss gestehen, als wir das im November unser Target rausgegeben haben, es war 4.500, da hat mir jeder gesagt, oh Gott, nochmal so viel.
Ja.
Jetzt sind wir ja schon weit drüber.
Ja, Wette verloren.
Das heißt, aber warum haben wir das rausgegeben? Ich glaube, der Grund ist intakt und ich spreche immer von den 3Ds. Defizite, also Staatsdefizite.
Ja.
Man muss halt bedenken, okay, wenn man da jetzt Sorge hat, wo investiert man denn? Und da ist Gold natürlich der sichere Hafen. Dann gibt es eine Deglobalisierung.
Ja.
Was heißt, wir sehen, dass ja mehr und mehr sozusagen auf die Supply Chains geschaut wird, dass man mehr und mehr in Regionen, in Länder macht. Und die Deglobalisierung führt natürlich dazu, dass man auch sagt, okay, wenn ich nicht in ein anderes Land investieren will, dann investiere ich dann auch lieber in was?
Ja, in Gold.
Und das Letzte ist natürlich die Dollarization. Also was wir sehen, wir haben Zentralbanken, die halten sehr viel Dollar.
Ja.
Und die sagen, naja, ich will zumindest ein bisschen diversifizieren. Also das ist jetzt kein Ausverkauf. Aber die Dollarbestände sind so hoch, dass sind sie auch nur ein Teil in was?
Gold investieren. Lass mich raten, Gold, dann geht da der Preis natürlich der Preis mit. Ne?
Und Das ist strukturell einfach, was den Goldpreis getrieben hat. Jetzt ist es noch zusätzlich so, dass wir in Europa und auch in Asien auch viele einfach Privatleute auch noch ein bisschen Gold halten. Mhm. Das ist in den USA weniger der Fall und die haben jetzt auch noch angefangen, ein bisschen Gold zu kaufen.
Ah, okay.
Das heißt, insgesamt ist es so ein bisschen das Ventil, wenn man sagt, ich möchte eigentlich aus dieser ganzen Geopolitik und diesen ganzen Risiken, die zwar nicht ganz eingepreist sind, aber strukturell da sind, irgendwie einen Stabilisator im Portfolio haben, dann kann ich Anleihen nehmen. Aber wenn ich sage, ich will eigentlich jetzt kein Unternehmen haben, ich will aber keine Staaten haben.
Dann nehme ich Gold. Gold.
Jetzt ist da sicherlich hier und da sehr viel Momentum drin und dann kann es auch mal Rücksetzer geben zwischendurch. Also das wird jetzt keine gerade Linie unserer Meinung nach. Aber strukturell glauben wir, dass das Gold sicherlich immer noch Teil des Portfolios sein muss.
Ich würde jetzt hier mal die Pasta-Stufe raten. Ist das dann noch al dente überhaupt?
Ja, also die ist definitiv sehr al dente, die schon fast verkocht in dem Sinne kurzfristig, weil man einfach sagt, da ist natürlich jetzt schon viel gelaufen. Aber solange, glaube ich, die Unsicherheit groß ist und die Kommentare zwischen Politikern weiter so laufen, wie sie zurzeit laufen, glaube ich auch, dass da immer wieder Szenarien aufkommen, in denen Gold weiterlaufen wird.
Okay, super. Ja, dann danke ich dir erstmal ganz herzlich und fasse nochmal kurz zusammen. Also geopolitisch ist eine Menge los, die Schlagzeilen werden davon dominiert. Das heißt aber nicht zwingend, dass das die Märkte auch die ganze Zeit treiben muss, weil im Grunde der strukturelle Trend in Ordnung ist und auch die Fundamentaldaten nach wie vor gut aussehen. Trotzdem sollte man gut diversifizieren und vielleicht auch nicht alles, was letztes Jahr den Supertreiber war, auch für dieses Jahr als gegeben halten. Und Gold kann nach wie vor eine gute Rolle in einem Portfolio spielen. Aber auch hier kann es natürlich zu Schwankungen kommen. Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dir.
Vielen Dank, Jacqueline.
Und sage ciao, bis zum nächsten Mal.
Ciao, bis zum nächsten Mal.
Das war's für heute mit Finance al Dente, dem Finanzpodcast der DWS. Und denkt dran, unsere Inhalte sind keine Anlageberatung und Investitionen unterliegen Risiken. Weitere spannende Finanzthemen findet ihr bei uns auf dws.com.